Wir wollen in das Thema von heute einsteigen. Es ist ein sehr spannendes Thema, wie ich selber finde, sehr tiefes Thema. Stellvertretende Buße. Gibt es sowas wie stellvertretende Buße überhaupt? Also da, wenn man da in die verschiedenen christlichen Kreise reinfragen würde, würde man wahrscheinlich viel Unsicherheit erleben, vielleicht auch klare Meinungen dafür oder dagegen. Gibt es sowas wie stellvertretende Buße? Uns begegnet das Thema am meisten vielleicht, wenn es um den Holocaust geht oder so die Geschichte unseres Landes. Manche fragen sich, ob das biblisch ist, ob das Sinn macht, für andere stellvertretend um Vergebung zu bitten, Buße zu tun für was, was man selber eigentlich nicht gemacht hat, was jemand anderes gemacht hat. Gibt es sowas? Wir finden in der Bibel mehrere Antworten. Ich werde es dann gleich ein bisschen auseinander dividieren. Man könnte sagen, ja, nein, vielleicht, so ungefähr. Ja? Gibt es stellvertretende Buße? Ja, nein, vielleicht. Es gibt mehrere biblische Antworten. Und ich will mal versuchen, das ein bisschen auseinander zu kriegen, weil ich glaube, dass sich diese Antworten nicht widersprechen, sondern dass sie gemeinsam Sinn ergeben. Und wir fangen als erstes mal an mit der Antwort nein. Also wenn man fragt, gibt es sowas, dass man stellvertretend um Vergebung bittet für jemand anderen, was spricht dagegen? Und ich starte mit einem Text aus Hesekiel 18. Es sind einige Ausschnitte aus dem Kapitel und lese es mal vor. Hier redet Gott durch den Propheten Hesekiel. Was habt ihr, dass ihr dieses Sprichwort im Land Israel gebraucht und sprecht, die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf? So wahr ich lebe, spricht der Herr, die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Und wenn jemand gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, gerecht ist er, leben soll er, spricht der Herr. Zeugt er aber einen gewalttätigen Sohn, der Blut vergießt und eines von diesen Dingen tut, er selbst aber hat all das nicht getan, sollte er leben, also der Sohn? Er soll nicht leben, all diese Gräuel hat er verübt, er muss getötet werden, sein Blut wird auf ihm sein. Und siehe, er zeugt einen Sohn und dieser sieht alle Sünden seines Vaters, die der tut, er sieht sie und tut nicht desgleichen, der wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben, leben soll er. Sein Vater, siehe, er allein soll um seiner Schuld willen sterben. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Das ist natürlich eine sehr martialische Ansage hier. Die Grundaussage dieses Abschnittes, die finden wir auch schon im 5. Buch Mose, Kapitel 24, Vers 16, in 2. Könige 14, Vers 6. Also das taucht immer wieder auf, dass nicht einer für die Schuld eines anderen hingerichtet werden soll und gerade stehen soll. Beim oberflächlichen Bibellesen könnte man jetzt hier sagen, ganz klarer Fall, also dass jetzt jemand stellvertretend die Schuld eines anderen irgendwie auf sich nimmt, vor Gott bringt oder so, scheint nicht der Fall zu sein. Jeder muss für seine eigene Schuld gerade stehen. Aber hier müssen wir zwei Sachen beachten, zwei Dinge, wenn wir das lesen. Es geht hier zunächst mal einfach um irdisches Strafrecht. Das, was hier beschrieben ist, ist einfach das, was vor Gericht hier entschieden wird unter Menschen in einem Volk. Du kannst nicht vors Gericht gezogen werden, weil du einen kriminellen Vater hast oder so. Das wäre ja noch zum Glück, ja. Und auch unsere Kinder können nicht vor Gericht gezogen werden wegen dem, was wir persönlich falsch gemacht haben. Das ist erstmal ein völlig normales Prinzip echter Rechtsprechung, was Gott hier wiederherstellt, weil es nicht so gelaufen ist. Also Gott stellt erstmal wieder eine normale Rechtsprechung her, dass ein Täter verantwortlich ist für seine Taten und nicht jemand anderes dafür noch mitverantwortlich gemacht werden kann. Hier ermahnt Gott das Volk, weil sie Gewalttäter entweder in Sippenhaft genommen haben oder gar nicht bestraft haben oder keine Rehabilitation zugelassen haben. Also das taucht auch auf in diesem Kapitel. Wenn jemand Buße tut, natürlich soll ihm dann vergeben werden. Und das rückt Gott erstmal alles wieder zurecht. Hier geht es also um ungerechte Rechtsprechung. Interessanterweise wird hier in diesem Kapitel das Strafrecht an Gottes eigenem Umgang mit Sünde gemessen. Also das lohnt sich mal zu lesen. Gott selbst richtet Menschen nicht wegen der Sünde anderer oder so, sondern immer nur wegen ihrer eigenen. Und wenn derjenige umkehrt, dann ist ihm vergeben und er wird nicht gerichtet. Das wird ganz klar gesagt hier und Gott erwartet eigentlich und fordert das Volk dazu auf, sich in ihrer Rechtsprechung an ihm zu orientieren, der völlig gerecht ist. und der es auch zulässt, dass Sünde vergeben wird, wenn der Täter sozusagen umkehrt. Also Gott mahnt hier an, das im Strafrecht genauso zu handhaben. Und es geht hier auch nicht in diesem Text darum, dass jemand freiwillig sich bereit erklärt, die Schuld eines anderen zu tragen, sondern es geht nur darum, was das Volk von jemandem erwarten und verlangen darf. Also hier wird klargestellt, es darf niemand dazu gezwungen werden, die Schuld eines anderen mitzutragen, also die Schuld der eigenen Eltern zum Beispiel in der Justiz. Und darum geht's, worum es eben nicht geht, dass jemand freiwillig sagt, ich will die Schuld eines anderen mittragen. Das ist schon mal ein eklatanter Unterschied, den man hier beachten muss. Von daher kann man sagen, dass dieser Text über freiwillige, stellvertretende Buße im Grunde gar nicht viel sagt. Damit haben wir ihn schon mal ausgehebelt, weil das ist ein Text, den der und viele andere, den könnte man jetzt heranziehen und sagen, gut, Thema erledigt, stellvertretende Buße macht keinen Sinn. Der Text äußert sich nur darüber, was von außen von anderen Menschen gefordert werden darf und was nicht. Die nächste biblische Antwort, die man geben könnte, gibt es stellvertretende Buße, wäre ja. Da wollen wir uns jetzt ein bisschen aufhalten. Was kann stellvertretende Buße aus biblischer Sicht erforderlich machen? Und da kommen wir zu einem spannenden Text. Also ich nehme euch jetzt so ein bisschen mit rein in biblisches Justizwesen und Rechtsprechung und wer wann was machen muss und verantwortlich ist für was. Und hier kommt jetzt ein spezieller Fall, nämlich wenn, ich hoffe, ihr verkraftet es alle, aber wenn eine Leiche gefunden wird auf dem Feld und keiner weiß, wer ihn umgebracht hat, dann ist die Frage, wer muss jetzt handeln? Und das ist ein spannender Sonderfall, der hier geregelt wird in der Bibel. Ein Mord von unbekannter Hand. Und Gott sagt, wie damit umzugehen ist. 5. Mose 21, Vers 1 bis 9. Wenn in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, es in Besitz zu nehmen, ein Erschlagener auf dem Feld liegend gefunden wird, ohne dass es bekannt ist, wer ihn erschlagen hat, dann sollen deine Ältesten und deine Richter hinausgehen und die Strecke zu den Städten hin abmessen, die im Umkreis des Erschlagenen liegen. Und es soll geschehen, die Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten liegt, die Ältesten jener Stadt sollen eine junge Kuh nehmen und sollen dem Kalb dort das Genick brechen, also an so einem Bach, und alle Ältesten jener Stadt sollen ihre Hände waschen und sollen bezeugen und sagen, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen und unsere Augen haben es nicht gesehen. Vergib, Herr, deinem Volk Israel, das du erlöst hast, so wird ihnen die Blutschuld vergeben werden. Das ist eine interessante Regelung, oder? Also, die gilt in unserer Rechtsprechung zum Glück nicht, denn wenn in der Nachbarschaft einer gefunden wird und euer Haus ist dummerweise am nächsten dran, hätte das Konsequenzen. Aber hier geht es ja vor allen Dingen um geistliche Konsequenzen. Und das ist interessant. Es geht hier nicht darum, was mit dem Mörder passiert, wenn man ihn denn erwischen würde, irgendwann. Das ist nochmal eine Sache für sich. Diese Frage ist auf einer anderen Ebene und wird im alttestamentlichen Strafrecht klar geregelt. Stattdessen wird hier eine ganz andere Dimension aufgerissen, die mit diesem Mord zusammenhängt. Nämlich vergossenes Blut ist nach diesem Text eine Schuld, die auch auf dem Land liegt. Und jetzt wird es langsam spannend mit unserem Thema. Also vergossenes Blut ist eine Schuld, die nicht nur auf dem Täter liegt, der es gemacht hat, und man weiß es nicht, gut, kann man das zu den Akten legen, sondern da ist auf einer anderen Ebene, in einer anderen Dimension eine Schuld, die offenbar auch auf dem Land liegt. Ob man nun weiß, wer das getan hat, ist in der Hinsicht erstmal egal. Und diejenigen, auf dessen Land der Mord geschehen ist, die sind gefordert, mit dieser Schuld umzugehen und Buße dafür zu tun. Also Blutschuld, wenn Blut vergossen wird, hat offenbar was mit dem Land auch zu tun. Und hier kommen wir jetzt in einen interessanten Bereich rein, den wir in der Bibel immer wieder finden, der uns aber im 21. Jahrhundert in Westeuropa nicht unbedingt vertraut ist, aber wo wir merken, da stecken geistliche Dimensionen dahinter, wo es sich lohnt, die mal zu beachten und sich anzuschauen. Als Kain, also der erste oder einer der ersten Söhne von Adam und Eva, seinen Bruder Abel erschlagen hat, der erste Mord in der Geschichte, da wird gesagt in 1. Mose 4, Vers 10, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her. Und nun verflucht seist du vom Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Das, was hier so eigentlich so die Vorstellungswelt, die dahinter steckt, ist ja, also Blut sickert in der Regel dort in die Erde, wo Unrecht geschehen ist, wo ein Mord passiert ist. Und deswegen ist der Ort des Geschehens irgendwie auch mit der Sünde verknüpft. Das ist biblisches Denken. Dass der Ort eines Geschehens irgendwie auch mit dem Geschehen selbst in Verbindung steht. Das finden wir im Guten wie im Schlechten in der Bibel. Dass sozusagen auch der Tempel ein Ort von Gottes Gegenwart ist, der ist Gott geweiht und da geschehen bestimmte Dinge und bestimmte Sachen sind dort möglich und manche Sachen sind nicht möglich, weil es ein Ort ist, der Gott gehört. Genauso sind Orte mitunter auch davon betroffen, wenn dort Unrecht geschehen ist, wenn dort Blut vergossen wurde. Und deswegen sind auch die Leute des jeweiligen Ortes herausgefordert, mit der ganzen Sache irgendwie umzugehen. Man gewinnt bei diesen Texten den Eindruck, dass auch Mord in seiner Wirkungskraft noch mal heftiger ist als andere Sünden. Also das wäre noch mal ein Thema für sich, aber es scheint zumindest so zu sein. Da ist nicht nur der Mörder verunreinigt, sondern auch das Land, wo der Mord geschehen ist. Und da ist dann die Frage, wer für dieses Land gerade stehen soll. Und also könnte man jetzt fragen, irgendeine beliebige Stadt? Nein, sondern die dort leben. Die, dessen Land das ist. Die Leute haben eine gewisse Verantwortung für ihr Land, auch wenn sie den Mord selbst nicht begangen haben. Und das kann man sich einfach vorstellen. Stellt euch vor, auf eurem Grundstück wurde Müll abgeladen und ihr wisst nicht, wer es war. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist doch nicht mein Müll. Ich habe ihn nicht dorthin gelegt, soll derjenige kommen, der es hier abgelegt hat und ihr lasst es einfach liegen. Würde kein Mensch machen, sondern man hat ein eigenes Interesse daran, dass dieser Müll vom Grundstück runterkommt, einfach weil es mein Land ist, weil es mein Grundstück ist. Das ist eine simple Logik, die da dahinter steckt und die scheint mir auch in diesen Texten hier vorzukommen. Es ist erstmal völlig egal, wer die Schuld angerichtet hat. Fakt ist, dass auf dem Land, was liegt, was dort nicht hingehört und die dort wohnen, die müssten eigentlich eine eigene Motivation haben, ein eigenes Interesse haben, dass dieser Müll und diese Schuld wieder vom Land geschafft wird. Das wäre eine bildhafte Illustration, um sich das vorzustellen. Aber das scheint mir das Gedankengut zu sein, was hier hinter dem Text steckt. Wenn wir also auf unser Land und auf unsere Städte schauen, jetzt mal ganz praktisch, hier auf das Gebiet, wo wir wohnen, auf Deutschland und so weiter, wo auch immer wir herkommen, wenn wir auf die Orte und auf die Städte schauen und wahrnehmen, dass da Blut vergossen wurde, warum auch immer, also durch die Geschichte, Nationalsozialismus, DDR-Zeit, Kriminalität und so weiter, dann ist das automatisch auch irgendwie unsere Angelegenheit. Vielleicht tun wir uns noch ein bisschen schwer mit dem Gedanken, aber ich werde das noch ein bisschen weiterführen von der Bibel her. Nicht, dass wir persönlich dafür strafbar gemacht werden können, in so einem juristischen Sinne. Das wird ausgeschlossen hier durch Hesekiel 18, was ich vorhin vorgelesen habe. Um diese Ebene geht es nicht. Wenn der Schuldige mal gefunden werden wird, dann wird er ganz normal, auch wie in der deutschen Justiz, natürlich auch dafür gerade stehen müssen. Aber auf dieser geistlichen Ebene, wo einfach Blut vergossen wurde auf dem Land, da sind wir irgendwie mit betroffen. Damit das Blut der Ermordeten nicht länger vom Erdboden her zum Himmel schreit. Also so wie das bei Kain und Abel geschrieben ist, dass das Blut von seinem Bruder zu Gott schreit vom Erdboden her. Und das ist was, wo diejenigen, die dort wohnen, irgendwie mit betroffen sind. Wenn wir also, ich will es nochmal praktisch machen, wenn wir also beispielsweise uns fragen, was hat denn der Holocaust heute noch mit uns in Deutschland zu tun? Das ist eine Frage, die manche stellen. Haben wir es gemacht? Nein, wir haben da noch nicht gelebt. Wir haben diese ganzen Dinge nicht getan. Was hat es mit uns zu tun? Wir waren ja nicht dabei. Dann sollte uns vor diesem Hintergrund klar werden, dass das mit uns, mit unseren Städten, mit unseren Orten, mit unserem Land irgendwie schon was zu tun hat. Nicht in diesem juristischen Sinne, der in Hesekiel angesprochen wird, aber in einem geistlichen Sinne, weil eine Schuld auf dem Land liegt, mit der man irgendwie umgehen muss, wenn es unser Land ist. Das Blut der Ermordeten schreit zum Himmel, sagen diese Texte. Von den direkten Tätern sind zwar nicht mehr allzu viele da heute und zumindest in der DDR hat man sich auch nicht viel Mühe gegeben, die unmittelbaren Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die ganze Ära ist dort viel zu sehr unter den Tisch gefallen. Von der Bibel her gesehen ist aber neben der persönlichen Täterschuld eben auch eine Verunreinigung des Landes geschehen. Wir versuchen uns einfach so diesem Thema, diesem Gedankengut mal ein bisschen anzunähern, wenn uns das fremd ist. Und das Aufräumen des Landes, also dass das Land wieder sauber wird, in einem geistlichen Sinne, das obliegt nun mal denjenigen, die dort leben, auch wenn sie selbst kein Blut vergossen haben, wie wir hoffentlich. Also wie wir zum Beispiel. Wie wir kein Blut vergossen haben, aber hier wohnen, hier leben und auf eine geistliche Weise mit dem umgehen müssen, was geschehen ist. Es hat nach dem Zweiten Weltkrieg lange gedauert, teilweise viele Jahrzehnte, bis unser Volk und auch die Kirchen in unserem Land begriffen haben, dass es mit ihnen irgendwas zu tun hat, was da geschehen ist. Also viele Schuldeingeständnisse, Schuldbekenntnisse, die kamen erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Manche erst vor etlichen Jahren, vor einigen Jahren, wo auch unter uns Christen so ein Bewusstsein dafür gewachsen ist, wir haben ja irgendwie was damit zu tun, auch als Kirchen, auch als Volk, als Ganzes, bis in unsere heutige Zeit hinein. Viele Kirchen haben das erst viel später realisiert und das trotz des himmelschreienden Unrechts auch und vor allem durch was durch Christen geschehen ist. Ich meine, man muss sich ja mal bewusst machen, ich will an diesem Beispiel noch kurz bleiben mit dem Holocaust, man muss sich bewusst machen, dass 1933 die überwältigende Mehrheit aller Deutschen Christen waren, also zumindest einer Kirche angehört haben und Teil der Christenheit waren, die wir in Deutschland hatten. Die große Masse, die große Mehrheit. Das heißt, auch die große, überwältigende Mehrheit all der Leute, die den Holocaust umgesetzt haben praktisch, waren Mitglieder unserer Kirchen. Und in unseren Kirchen selbst, ich habe Fotos zu Hause in manchen Büchern, wie die Hakenkreuzflaggen hängen vorm Altar, wie nationalsozialistische Propaganda von den Kanzeln verkündigt wurde. Juden wurden aus den Kirchen ausgeschlossen. Christen, die mit Juden verheiratet waren, wurden genötigt, sich scheiden zu lassen oder haben das aus voller Überzeugung mitunter auch selbst getan. Es gab christliche Zeitschriften mit Titeln wie Christenkreuz und Hakenkreuz. Es wurden Professoren für völkische Theologie eingesetzt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Es wurde ein Institut in Eisenach gegründet von kirchlicher Seite, das damit beschäftigt war, alles Jüdische aus der christlichen Theologie und aus der Bibel zu verbannen und rauszustreichen. Statt Hosianna wurde Jesus dann beim Einzug in Jerusalem Heil zugerufen. Jesus wurde nicht mehr als Jude, sondern als Bekämpfer der Juden dargestellt in der Bibel. Christliches Liedgut und Kirchenmusik wurde teilweise umgedichtet, Worte wie Halleluja und Zion wurden gestrichen und umgereimt. Händels Judas Makkabäus zum Beispiel wurde in der Feldherr umbenannt und solche Sachen. In Gesangbüchern wurde ein Gebet für den Führer mit eingebaut und militärische Lieder der Kameradschaft mit eingefügt in Kirchengesangbüchern. Also wir merken, das ist eine Schuld, die ist nicht außerhalb unserer Kirchen geschehen, sondern es ist auf christlichem Boden. Es ist Teil unserer Christenheit gewesen, die das alles umgesetzt hat. Elie Wiesel, der Auschwitz und Buchenwald überlebt hat, der hat einen krassen Satz mal gesagt. Er hat gesagt, der nachdenkliche Christ weiß, dass in Auschwitz nicht das jüdische Volk, sondern das Christentum gestorben ist. Der nachdenkliche Christ weiß, dass in Auschwitz nicht das jüdische Volk, sondern das Christentum gestorben ist. Weil dort ziemlich viel von dem gestorben ist, was Christentum überhaupt ausmacht und überhaupt eine Existenzberechtigung gibt. Und auch hier im Erzgebirge kam durch unsere Erzgebirgler, durch unsere Bewohner furchtbares Leid, vor allem auch über die Juden. Ich will einfach nur kurz ein paar Beispiele nennen, um uns reinzufühlen, auch in das, was es bedeutet, dass eine Schuld auf einem Land liegt. Es gab bis 1909, also man muss sagen, Annaberg zum Beispiel, wir haben total profitiert von den Juden, die es hier in Annaberg gab, von der jüdischen Gemeinde, die hier war. Bis 1909 gab es mindestens 40 jüdische Posamentenfirmen in der Stadt. Und zu der Zeit hat die Region und die Stadt vom Posamentiergewerbe gelebt. also teilweise über 40 jüdische Posamentenfirmen. Durch die internationale Vernetzung dieser jüdischen Firmen ist dieses Gewerbe in Annaberg erstmal so richtig hochgekommen, weil die vernetzt waren. Die haben die neuesten Trends aus Paris mitgekriegt und haben das hier in Annaberg dann umgesetzt. Die haben Handelsverbindungen aufgebaut nach Schottland, in die USA und überall sonst. Wir hatten hier ein amerikanisches Konsulat auf der Buchholzer Straße und solche Sachen. Und das hing damit zusammen, dass Juden maßgeblich die Wirtschaft in Annaberg mitgeprägt haben und vielen, vielen Leuten Arbeitsplätze verschafft haben. Fast 30% aller deutschen Posamentenfirmen standen 1930 in Annaberg. Also von dem gesamten Gewerbe deutschlandweit 30% waren hier in Annaberg angesiedelt. Das größte Kaufhaus des Erzgebirges stand hier in der Innenstadt und hat Juden gehört. Kaufhaus Arnold Frank, der Vorsteher der jüdischen Gemeinde saß zeitweise im Stadtrat von Annaberg-Buchholz, also es war glaube ich noch nicht Annaberg-Buchholz damals, aber Annaberg und vieles mehr, also wo man merkt, wie das verwoben war auch mit der Stadt und wie es ein Segen war für die Stadt. Und was haben wir gemacht? Ich sage bewusst wir, weil wir werden gleich noch sehen bei etlichen Bibelstellen, was es bedeutet, eigentlich stellvertretend Buße zu tun, sich nämlich eins zu machen mit denen, die es getan haben. Was haben wir auch als Annaberger, als Erzgebirgler mit ihnen gemacht? Die meisten von ihnen wurden nach Auschwitz, Theresienstadt, Belzec, Treblinka, Riga und andere KZs deportiert und dort ermordet. Darunter Zahnärzte, Kaufleute, Unternehmer, Lehrer und vieles, vieles mehr, was hier in Annaberg und in der Region gearbeitet hat. Die Wohnungen wurden nachts aufgebrochen und verwüstet. Die Geschäfte wurden demoliert, geplündert und der Besitz enteignet. Zum Beispiel für alle Annaberger auf dem Töpferweg, Scheibnerstraße, Klosterstraße, Ernst-Roch-Straße, Promenadenweg, Buchholzerstraße, Johannesgasse und viele, viele andere Straßen, wo Häuser und Besitz enteignet wurde. Der jüdische Friedhof in Annaberg wurde gesprengt und die Grabsteine zerschlagen in der Reichspogromnacht. Übrig geblieben sind am Ende eine Witwe und ihre Tochter, die 1950 noch in Annaberg gelebt haben, von ehemals 144 Juden in der Stadt. Von denen, die aus Annaberg und aus Buchholz deportiert wurden, haben in den KZs zwei weitere Juden überlebt. Nicht eingerechnet sind jetzt natürlich die, die es rechtzeitig geschafft haben, zu fliehen von hier. Die meisten der letzten Juden, die haben den Kreis Annaberg dann, also einige wenige sind zurückgekommen, und die letzten, fast die letzten, haben dann den Landkreis verlassen, als dann die DDR weitergemacht hat und 1952 und 1953 eine antijüdische Kampagne gestartet ist. Und damit, also es gab noch eine Jüdin, die dann im Landkreis bis in die 60er Jahre gewohnt hat, und damit ist das jüdische Leben quasi erloschen. Es gibt gute Bücher darüber. Ich habe mich sehr gefreut, dass über die Juden in Annaberg ein Buch neu aufgelegt wurde, was lange Zeit vergriffen war, von Adolf Diamant, Juden in Annaberg im Erzgebirge. Lohnt sich das zu kaufen. Auch von Freiberg habe ich Bücher zu Hause, Bücher von Michael Düsing und Karl-Hermann Kantler. Also wen es auch regional interessiert, auch die Geschichte der Juden hier im Erzgebirge, es gibt gute Bücher darüber. Und das ist eine Blutschuld, die zum Himmel schreit. Um das in dieser biblischen Begrifflichkeit mal zu sagen. Eine Blutschuld, die von der Erde zum Himmel schreit. Und zwar hier, wo wir wohnen. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Da kann man sich natürlich fragen, wie lange muss man Buße tun, bis die Sache erledigt ist. Das ist ja eine Frage, die auch immer wieder zurecht mal kommt. Ja, also wie lange muss man denn da dranbleiben und Buße tun? Da haben wir zunächst mal einen Hinweis in 2. Mose 20, Vers 5. Da geht es eigentlich um Götzendienst, aber Götzendienst ist immer also unmittelbar verbunden auch mit Okkultismus, mit der Verehrung, der Hingabe an bestimmte Ideologien, an Personenkult und so weiter. Und da finden wir einen sehr interessanten, auch vielleicht ein bisschen geheimnisvollen Text. Dort steht, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, also vor den Götzen, und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Der erste Teil, der enthält hier einen Generationenfluch, kann man fast sagen, der für unser Thema hier relevant ist. Also die ersten 3 bis 4 Generationen, heißt es hier, die sollten sich auf jeden Fall angesprochen fühlen beim Thema stellvertretende Buße oder Schuld, die übers Land gekommen ist. Der zweite Teil, der enthält einen Generationensegen. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, aber im Herbst, wenn wir nochmal eine Themenreihe haben über die Braut Jesu, über die Gemeinde, und da werde ich auf diesen zweiten Teil eingehen. Auf jeden Fall ist das schon mal was, das kann man mal im Hinterkopf behalten. 3, 4 Generationen nach diesem Text sollten auf jeden Fall sich irgendwie angesprochen fühlen, weil die Schuld eine Wirkung hat auf die nächste Generation. Man kann es vielleicht auch ganz natürlicherweise irgendwie fassen und erklären. Wenn ihr Eltern habt und ihr habt sie alle, dann merkt ihr, die Art und Weise, wie die Eltern ticken und wie sie sind, das hat ja schon im Natürlichen eine Auswirkung darauf, wie wir werden. Also man sagt bei manchen Leuten, der läuft genau wie sein Vater. Das sieht man schon am Gang, das sieht man, das hört man an der Sprache, wie er sich benimmt, die Gepflogenheiten, mitunter eben auch die gleichen Schwächen, Fehler und auch Sünden, die in der nächsten Generation wiederkommen, weil man eigentlich nie gelernt hat, anders zu denken, anders zu leben und konstruktiv mit den Sünden der Väter umzugehen. Und dann kommt es wieder. Und das ist was jeder Nicht-Christ im Natürlichen beobachten kann. Warum sollte es dann nicht auch auf einer geistlichen Ebene sowas geben, dass von Generation zu Generation was hängen bleibt und irgendwie wieder eine Wirkung entfaltet? Wir hatten mal vor ein paar Jahren Christa Bär hier, die in Jerusalem wohnt, die hat bei unserer Jüngerschaftsschule gepredigt. Und die hat nochmal eine andere, wie ich finde, interessante Antwort auf diese Frage gegeben, wie lange muss man denn Buße tun, bis diese Schuld irgendwie gesühnt ist oder bis es vorbei ist. Da hat sie gesagt, na so lange, bis die Folgen der Schuld im Land keine Wirkung mehr entfalten. Und das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Antwort, die sie gegeben hat. Wie lange steht diese Schuld im Raum? Na so lange, bis sie keine Wirkung mehr entfaltet in unserem Land und in unserer Bevölkerung. Das würde praktisch bedeuten, wie lange muss man die Schuld des Holocaust und des Nationalsozialismus, also wie lange muss dafür Buße getan werden? Na so lange, bis Antisemitismus, Israelfeindlichkeit, Antizionismus, Rassismus, stolzer Nationalismus in unserem Land keine Wirkung mehr entfaltet oder zumindest keine nennenswerte Wirkung mehr entfaltet auf breiter Basis. Da muss man sagen, da sind wir noch nicht ganz durch anscheinend. Das Thema ist noch nicht ganz durch und dementsprechend, wenn sowas noch nicht ganz durch ist, dann muss man schauen, wie man damit umgeht. Und dann ist Buße die Antwort, die nach wie vor Relevanz hat. Ebenso kann man das mit der Geschichte der DDR tun und mit jeder anderen Epoche und Zeit, wo Unrecht geschehen ist, wo Blut vergossen wurde und wo Schuld aufs Land gekommen ist. An der Stelle muss man jetzt als Christ also nochmal klar sortieren, was ist unser Job im Umgang mit Unrecht und Sünde, die geschehen ist durch andere. Also wenn ich selber diese Schuld getan habe, dann ist es sowieso klar, dass Buße angesagt ist. Und dass das der einzig gute, sinnvolle und auch lebensbringende Weg ist für mein weiteres Leben, dass ich die Dinge auf den Tisch packe, dass ich das zugebe vor Gott und vor Menschen und dass ich ehrlich meine Schuld bekenne, damit mir vergeben werden kann. Aber wenn es die anderen betrifft, dann, was ist unsere Aufgabe als Christen? Natürlich nicht Selbstjustiz zu üben, das ist schon mal klar. Dafür ist der Staat verantwortlich, da wäre Römer 13 nochmal ein interessantes Kapitel, um das zu lesen. Und spätestens Gott ist dafür verantwortlich, ganz am Ende. Ja? Er wird das Urteil sprechen. Also es ist nicht unsere Aufgabe, richterlich dazu agieren. Dass das Land verunreinigt ist und das Blut der Ermordeten, so wie die Bibel sagt, weiterhin zum Himmel schreit, das ist dann wiederum aber auch eine Sache, wo wir mit drinstecken. Das ist nicht nur abhängig vom Täter, wie ich gesagt habe, sondern das ist der Job für die Bewohner des Landes und natürlich zuallererst für uns Christen, die wir eine Wahrnehmung und ein Gespür für solche Sachen haben dürfen. Und egal von welcher Seite das Unheil und das vergossene Blut kommt, es ist unsere Sache, für Vergebung, für Reinheit und für Wiederherstellung einzutreten. Vor Gott und vor der Welt. So funktioniert Christentum eigentlich. So funktioniert es, Jesus nachzufolgen, dass wir für Vergebung, für Reinheit und für Wiederherstellung eintreten, wo auch immer und wie auch immer uns das möglich ist. Wie man das macht, werden wir gleich noch sehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass mit diesen Texten hier eine Tür geöffnet wird hin zu dem Thema stellvertretende Buße. In einer Form, wo wir merken, es ist irgendwie für uns alle relevant, ob uns das nur gefällt oder nicht. Es ist eine Relevanz da für die Bewohner eines Landes. Das sind alle eingeschlossen, aber natürlich zuallererst die, die es von Gott her erkennen können, was es für eine Bedeutung hat. Von daher die klare Antwort auf die Frage, gibt es sowas wie stellvertretende Buße? Natürlich ja. Und wir werden gleich noch merken, wie sich das immer mehr jetzt zuspitzen wird. Und wir merken, dass stellvertretende Buße eigentlich ein Kernelement des Evangeliums ist. Das wird das Finale gleich sein hier. Also allein schon um unseres eigenen Landes willen und um unseres eigenen Lebens willen sollte uns dieses Thema interessieren. Wenn ich nochmal zu diesem Beispiel zurückkomme, wenn jemand den Müll auf unserem Grundstück ablegt, ja, da muss uns doch keiner dazu nötigen und sagen, räum mal deinen Garten auf, sondern wenn wir gesund sind und auch einen normalen Ordnungssinn haben, dann werden wir ein eigenes Interesse daran haben, dass die Sache aufgeräumt wird. Und genauso, wenn wir als Christen gesund unterwegs sind und ein eigenes Interesse an unserem Land und an uns selbst haben, dann werden wir ein Interesse auch daran haben, dass Schuld gesühnt wird, dass aufgeräumt wird, da wo Dreck im Land liegt. Und wir tun es auf eine geistliche Weise, wir tun es vor Gott, weil es letztendlich um eine geistliche Dimension geht und nicht zuallererst um eine natürliche juristische Dimension, weil dafür ist der Staat verantwortlich, das zu regeln und das irgendwie zu ordnen, sondern es geht um eine geistliche Perspektive hier. Und da haben wir viele Beispiele in der Bibel, wo Buße getan wurde, in Erweckungsbewegungen und Verheißungen drinstehen. 2. Chronik 7, Vers 13 bis 14, könnt ihr selber mal lesen, wo es heißt, wenn das Volk sich demütigt und Buße tut, was dann alles geschehen wird und wie es das Land verändern wird, wenn das geschieht. So, jetzt wollen wir aber in einen Bereich vordringen, wo es wirklich heiß wird. Jetzt schauen wir Stück für Stück verschiedene Texte an in der Bibel, wo wir in einen Bereich von stellvertretender Buße hineinkommen, der sehr persönlich wird, wo mitunter einzelne Persönlichkeiten sehr, sehr weit gehen, was es bedeutet, wenn es darum geht, stellvertretend die Schuld anderer Leute auf sich zu laden und vor Gott zu tragen. Wir steigen mal seicht ein. Also hier, es geht hier letztendlich muss man sagen, geht es um eine Dimension, die den wenigsten Christen in unserem Land und in unserem Umfeld wirklich vertraut ist, im praktischen Vollzug, würde ich sagen. Und ich selber merke auch, wenn ich diese Texte lese, ich habe im Grunde keine Ahnung. Das hat eine Tiefe, was wir dann gleich noch lesen werden, wo ich merke, das kann ich nicht mal nachempfinden, wie einige Leute gebetet haben, aber man merkt, wenn man sich da annähert, man dringt in Dimensionen vor, wo man wirklich in die Gegenwart Gottes hineinkommt. Wo wir merken, das ist ein Wesenszug des Reiches Gottes, so zu beten, so zu leben, das zu verinnerlichen. So, wir tasten uns mal langsam ran. Mit noch relativ gut verdaulichen Beispielen. Wir haben zum Beispiel Hiob. Ich rausche jetzt einfach mal so über ein paar Beispiele hinweg. Hiob. Hier stehen nur die Textstellen jetzt, der hat regelmäßig schon präventiv stellvertretend Buße getan für seine Kinder, vorsorglich, wenn die wieder eine Party hatten, weil man weiß ja nicht, was die dort getrieben haben. Und dann heißt es, dass er für seine Kinder vor Gott schon mal eingetreten ist, weil die wieder zum Feiern sich getroffen haben. Und da merken wir, das ist ein Vater, der für seine Kinder stellvertretend vor Gott eintritt und ihre Schuld sogar, also schon mal vorsorglich oder zumindest ohne zu wissen, was sie eigentlich gemacht haben, aber der weiß schon, irgendwas war da wieder und er tritt vor Gott für die Kinder ein und tut Buße für sie. Das ist spannend. Ja? Ein stellvertretender priesterlicher Dienst eines Vaters an seinen Kindern. Esra, der solidarisiert sich mit der Schuld der Priester, der Leviten, des ganzen Volkes, der Vorfahren und der Könige. Esra 9, also da merken wir, hier geht es wirklich jetzt auch um Generationengrenzen hinweg. Also er tut Buße für das, was die Vorfahren, was die Väter auch schon getan haben und betet hier stellvertretend für die anderen, als hätte er die Sünde selbst begangen. Also ihr müsst mal lesen, auch wie das formuliert ist. Er redet von unserer Sünde, obwohl die Dinge, um die es hier geht, die hat er selbst teilweise gar nicht getan. Aber er sagt, unsere Sünde, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld. So betet er die ganze Zeit. Er nimmt sozusagen die Schuld der anderen Sünder auf sich und tritt vor Gott dafür ein, weil er sagt, es ist mein Volk, das das getan hat. Und er solidarisiert sich hier mit seiner Nation, auch mit den Königen, mit der Obrigkeit, die über ihm stehen und auch die Väter, die vor ihm gewesen sind. Ein Akt absoluter Demut, ein sich eins machen mit anderen Sündern. Es ist wirklich auch bewegend zu lesen, wie intensiv er das auch tut und durchlebt. Nehemia genauso. Er solidarisiert sich mit der Schuld des ganzen Volkes, mit seiner eigenen Familiengeschichte. Meines Vaters Haus, sagt er. Die Schuld, die meines Vaters Haus begangen hat. Also hier merken wir, das geht bis ins Persönlichste hinein, nicht nur so groß, global und die eigene Nation, sondern auch die eigene Familiengeschichte, sie vor Gott zu tragen und sagen, wir haben gesündigt. Nehemia formuliert wieder genauso, er redet von unserer Schuld. Daniel, der Prophet, er solidarisiert sich mit der Schuld der Könige, der Obersten Israels, der Väter und des ganzen Volkes. Also wieder generationsübergreifend und auch im Hinblick auf die Regenten des Landes. Gleiches wie bei Esra und Nehemia, auch die ähnlichen Formulierungen. Mal nebenbei bemerkt, wie oft kommen wir auf die Idee, uns in dieser Weise eins zu machen mit der Schuld von Kanzlern, Ministern, Obersten des Landes, Präsidenten und so weiter und so fort und uns in dieser Demut und Solidarität vor Gott für sie einzusetzen und zu sagen, wir haben gesündigt. Wie oft ist das unser Fokus und die Art und Weise, mit der Schuld anderer Leute umzugehen, nämlich vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, es tut uns leid. Es tut uns leid, diese Schuld, die übers Land gekommen ist. Wenn sich auch nur die Hälfte aller christlichen Gesellschaftskritik, die so unter Christen geäußert wird, in demütiger, stellvertretender Buße vor Gott entladen würde, sage ich mal, wer weiß, wo unser Land aus geistlicher Sicht stehen könnte. Wenn die Art und Weise von uns Christen mit der Schuld anderer umzugehen, die ist, dass wir vor Gott dafür eintreten und uns eins machen damit, und in absoluter Demut und Hingabe vor Gott stehen, anstatt das überall entladen zu lassen, unsere Gesellschaftskritik und unsere Meinungen, was alles schief läuft. Wer weiß, wo unser Land stehen könnte, wenn wir unseren Job machen würden. Man muss sich einfach mal bewusst machen, der Dienst der stellvertretenden Buße ist der Job der Gemeinde Jesu. Wer soll es denn sonst tun? Können doch nur die tun, die verstehen, worum es geht und was an geistlichem Wert dahinter steckt. Es ist nicht die Aufgabe einer säkularen Regierung oder der Medien oder sonst was, das zu tun. Können sie doch gar nicht. Das ist unser Job. Ich kann doch nicht von denen was erwarten, was sich ihnen geistlich gar nicht erschlossen hat. Das ist letztendlich unser Bereich in der Gesellschaft, für den wir zuständig sind, als Gemeinde Jesu. Noch weitere Texte. In der Gemeinde, also in der neutestamentlichen Gemeinde, ist stellvertretende Buße füreinander scheinbar irgendwie ein völlig normaler Vorgang. Da hat man das Gefühl, das ist das, was regulär läuft, dass man füreinander eintritt. Also zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 16, da heißt es, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie, sage ich, dass er bitten soll. Alles wäre nochmal ein Thema für sich, was ist Sünde zum Tod und was nicht. Aber Fakt ist, hier heißt es, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, der soll für ihn bitten, dann wird er ihm das Leben geben. Also das wird ihm dann vergeben werden. Das wird hier so beiläufig als geistliches Allgemeingut in den Raum gestellt. In dem Zusammenhang gibt es viele andere spannende Texte im Neuen Testament, zum Beispiel Johannes 20, Vers 23. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, von dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Das ist heftig. Also da geht es darum, auch wirklich Verantwortung für andere zu übernehmen und mitzumachen bei der Frage, wird ihnen vergeben oder nicht. Wenn wir vergeben, und das ist ja das, was man tut, wenn man stellvertretend Buße tut vor Gott, dann setzt man sich für Vergebung ein. Das bedeutet, man muss selber bereit sein, Vergebung zuzusprechen den anderen. Andere Texte, die streife ich nur. Ne? Petrus wird gesagt, das, was du auf Erden bindest, das soll im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Das heißt, hier geht es um ein geistliches Agieren auf der Erde, was Auswirkungen bis in den Himmel hinein hat. Das heißt, das hat eine Dimension, die nicht zu unterschätzen ist. Das, was wir auf Erden tun, hat im Himmel eine Wirkung und gleichzeitig beten wir, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Also Gemeinde Jesu ist im Grunde die Schnittmenge auf dieser Erde, wo sich Himmel und Erde trifft, wo eine Interaktion stattfindet zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Menschen, zwischen Volk und Gottes Reich. Und das hängt sehr damit zusammen, wie wir mit der Sünde anderer umgehen, mit der Sünde des Landes. Interessant wäre hier noch in dem Zusammenhang zum Beispiel 1. Petrus 4, Vers 8, da heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ja, das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, das ist schon mal ganz interessant, das kommt auch in den Sprüchen an zwei Stellen vor, dass Liebe Sünde bedeckt, da ist die Frage, wie funktioniert es praktisch, wie macht man das, aber irgendwie scheint es damit zusammenzuhängen, mit Sündenmanagement in der Gemeinde, sage ich mal. Wie geht man mit Sünde um? Wie geht man mit der Sünde anderer Leute um? Und da kommen wir an diesem Thema hier nicht vorbei, dass wir stellvertretend für andere bitten, für andere die Sünde vor Gott tragen. Die Texte sind sehr vielfältig, aber es macht zumindest Spaß, sie mal anzuschauen und das vor dem Hintergrund mal tiefer zu betrachten. Noch ein Beispiel, wo sowas Stellvertretendes auch anklingt, es ist nochmal geregelt im Neuen Testament, in 1. Korinther 7, Vers 14, wie ist das, wenn in einer Ehe einer Christus und der andere nicht? Und Paulus sagt, trenn dich nicht von deinem nicht-christlichen Partner, wenn es so ist, dann ist es so, dass ihr verheiratet seid, dann bleib treu, es sei denn, der andere will nicht, der kein Christ ist. Dann lass ihn im Frieden ziehen, sage ich mal. Aber ansonsten bleib bei ihm und jetzt kommt die Begründung, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, also durch den gläubigen Mann in der Ehe. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun sind sie aber heilig. Sind nicht unrein, sondern heilig. Wenn ein Elternteil ein Kind Gottes ist. Also das wäre auch nochmal Thema genug, um da länger sich darin zu vertiefen. Aber hier kommt was rüber davon, was es bedeutet, eigentlich einen priesterlichen Dienst zu tun, auch in einer Familie von Ungläubigen. Und was auch deutlich wird, dass das Licht stärker ist als die Finsternis. In jeder Hinsicht. Ich meine, es wäre hier nochmal zu klären, was es genau bedeutet, geheiligt zu sein, oder dass der Partner geheiligt ist und die Kinder geheiligt sind. Aber die Begriffe Reinheit und Heiligkeit, die hier auftauchen, sind zumindest sehr starke Begriffe. Und die lassen den Eindruck entstehen, als würde es hier auch tatsächlich darum gehen, welchen Status die Sünde des anderen vor Gott hat. Also dass wenn man selbst für seine Familie eintritt, die nicht gläubig ist, und bewusst sagt, ich lebe hier als ein Vertreter Gottes in dieser Familie, dass da tatsächlich auch sowas wie Heiligung auf die Familie kommt und die Schuld der Familie offenbar irgendwie neutralisiert wird. Ja? Also wie auch immer, das will ich jetzt nicht näher ausführen, aber man merkt, das dringt sehr tief ein, dieses Thema in alle Bereiche des christlichen Lebens. Zumindest sollte man diese Texte mal zur Kenntnis nehmen, da sie zeigen, wie mächtig der Einfluss eines Jüngers Jesu in einem ungläubigen Umfeld sein kann. So, insgesamt finden wir in der Bibel immer wieder Hinweise darauf, dass Gottes Reich, und das ist jetzt nochmal wichtig, dass Gottes Reich viel kollektiver funktioniert als unsere individualistische Gesellschaft im 21. Jahrhundert in Westeuropa. Und das ist eine wichtige Grundlage, um dieses Thema zu verstehen. Das Reich Gottes und überhaupt Gottes Perspektive ist viel kollektiver, als wir manchmal vielleicht denken in unserer Zeit. Natürlich sieht Gott den Einzelnen auch und er lässt auch die 99 stehen, um das eine Schaf zu finden. Das ist auch wahr. Also es gibt auch im Reich Gottes eine individualistische Komponente. Aber nicht nur. Wenn man zu individualistisch denkt und tickt, dann wird man einige Aspekte von Gottes Reich und von Gottes Denken und einige Aspekte des geistlichen Lebens nicht fassen können. Weil sehr vieles in den Dingen, die Gott tut und auf dieser Erde wirkt, kollektiv geschehen. In einer Gruppe, in einer Gesellschaft, in der Gemeinde Jesu zum Beispiel. Und so kann man eben auch das Thema stellvertretende Buße auch nur verstehen, wenn man Gottes Kollektivdenken begreift. das sozusagen von einem, was übergeht auf andere, dass einer was trägt für andere vor Gott. Dass man eine Einheit ist vor Gott, auch als Volk, als Gemeinde, als Familie. Und dass das, was für einen gilt, dann auch für alle gelten kann, wenn der eine seinen Job macht und wenn der eine in der Nähe Jesu lebt, will ich mal sagen. Wenn wir uns vor Gott für einen anderen einsetzen, dann hat das Einfluss auf diesen anderen. Wenn sich ein Kind Gottes für ein anderes Kind Gottes einsetzt, dann bewegt das das Herz des Vaters natürlich. Also auch innerhalb der Gemeinde Jesu. Das ist ja auch in der Familie so. Wenn sich ein Kind für das andere Kind einsetzt, das bewegt doch das Herz eines Vaters. Ich habe vor 3 Wochen ein praktisches Beispiel zu Hause erlebt mit unseren beiden Kindern. Unsere 4-jährige Tochter hat für unseren 1,5-jährigen Sohn stellvertretend Buße getan vor mir. Nämlich der Jaffi, unser Sohn, 1,5 Jahre, kann noch nicht richtig reden, hat mir einen frisch gespitzten Bleistift mehrmals ins Bein gestochen, während ich mit meiner Frau geredet habe. Und ich war sauer, habe mit ihm geschimpft, ihm den Bleistift aus der Hand gerissen und wollte den ins Arbeitszimmer bringen. Und meine Frau hat gesagt zu ihm, ich glaube, du musst dich jetzt entschuldigen beim Papa. Und unsere Tochter, unsere 4-jährige Tochter, hat sofort gesagt, okay, ich helfe ihm, hat ihn an die Hand genommen, ist mir hinterhergekommen ins Arbeitszimmer, hat ihn dann so in den Arm genommen und hat gesagt, tut mir leid, Papa, dass der Jaffi dich gestochen hat. Und er hat zumindest mir die Hand gereicht. Sagen konnte er noch nichts. Aber das hat sie so herzlich gemacht, natürlich bin ich da nicht mehr sauer auf ihn, obwohl er gar nichts gesagt hat. Weil einfach zu sehen, wie ein Kind sich für das andere Kind einsetzt, das erwärmt doch das Herz eines Vaters. Natürlich ist Gott nochmal anders als wir und auch meine launischen Reflexe als Mensch, die hat Gott nicht. Ja. Aber zumindest, wenn es darum geht, die Kinder zu lieben und das wahrzunehmen und ernst zu nehmen, wenn einer für den anderen eintritt, ich glaube schon, dass es da eine Parallele gibt, auch zwischen Gott und Menschen. Und an der Stelle merken wir, für Gott zählt nicht nur der Einzelne und ob er jetzt auf Knien angebettelt kommt und Buße tut, sondern für Gott hat es eine Kraft und einen Wert, wenn auch die Gemeinschaft, das Kollektiv, das klingt so sozialistisch, aber wenn im Grunde die Gemeinschaft der Gläubigen oder eben auch die Gläubigen für die Gemeinschaft der Menschen, des Volkes und so weiter eintreten vor ihm. Weil Gott zuallererst ein Interesse hat zu vergeben und nicht zu richten. Im Johannesevangelium heißt es, Gott ist nicht gekommen, also Gott hat seinen einzigen Sohn nicht gesandt, um die Welt zu verdammen, sondern um sie zu retten. Das heißt, Gottes erste Motivation ist immer zu vergeben und zu retten und nicht zu verdammen und zu richten, sondern das ist nur die Endkonsequenz, wenn keiner da ist, der sich für Vergebung einsetzt. Aber das macht ihm keinen Spaß und das ist nicht, was er will. Deswegen hat es für ihn schon Gewicht, wenn jemand anderes kommt und sagt, bitte vergib. Und jetzt merken wir, wie sich die ganze Sache immer mehr zuspitzt. Wir werden uns jetzt gleich dem Finale dieses Themas annähern und sehen, dass gerade stellvertretende Buße wirklich das Kernelement schlechthin oder eines der Kernelemente des Evangeliums ist. Aber zunächst mal noch jetzt einige bewegende Beispiele zu unserem Thema. Abraham. Achso, hier waren noch die Texte, wenn ihr sie mitschreiben wolltet. Aber ich habe sie auch angesagt. Abraham. Ich kann es nachher nochmal einblenden. 1. Mose 18, Verse 16 bis 33. Da diskutiert Abraham mit Gott über die Vernichtung Sodoms, die geplant ist. Und Sodom war so der Inbegriff des Bösen zu dieser Zeit. Und Gott hat gesagt, ich muss diese Stadt leider platt machen. Und jetzt diskutiert Abraham, ich lese nur ein paar Verse. Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten umbringen? Willst du dem Ort nicht vergeben? Das sei fern von dir. Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und dann diskutiert Abraham noch weiter und handelt Gott noch weiter runter bis auf 10 Leute und sagt, okay, ich habe vielleicht übertrieben, so viele Fromme gibt es ja gar nicht in der Stadt, aber wenn es wenigstens 10 gäbe, würdest du denn da die ganze Stadt vernichten, wenn da dort noch 10 gute Leute drin sind? Und Gott sagt, okay, wenn es 10 Leute gibt in dieser Stadt, die gerecht sind, ich würde der ganzen Stadt vergeben um dieser 10 willen. Jetzt ist es ja schon spannend genug, wie Abraham mit Gott redet und wie er hier betet für diese Stadt stellvertretend. Aber noch spannender finde ich das, was Gott hier sagt. Man muss hier sich überlegen, was hier für eine Zusage Gottes drinsteckt. Wenn es in einer Stadt wie Sodom, die bis heute der Inbegriff des Bösen ist, also es gibt auch, es gibt auch eine satanistische Band, die heißt Sodom und so, also man merkt, dieser Begriff, der ist bis heute damit verbunden und so negativ konnotiert. Und wenn Gott hier einer Stadt wie Sodom vergeben würde, wenn nur 10 Leute da sind, die für ihn dort leben und als Gerechte dort leben, was bedeutet das für unsere Welt und für unsere Gesellschaft, was hier für eine Verheißung drinsteckt? Um 10 Leuten, also wegen der Gerechtigkeit von 10 Leuten, würde Gott der ganzen Stadt vergeben, steht hier wirklich. Also nicht nur, er wird nochmal ein Auge zudrücken und macht es später platt, sondern er wird ihnen vergeben. Wer weiß, wie viel Unheil auf dieser Welt verhindert werden würde, wenn Christen von Herzen für ihre Umgebung eintreten würden, anstatt ihr Gottes Gericht an den Hals zu wünschen. Wer weiß? Und da merken wir, das konfrontiert uns mit unserer Herzenshaltung, die wir haben gegenüber einer gefallenen Gesellschaft und einer gefallenen Welt. Ich betone nochmal, Gott hätte sich hier gewünscht, dass es 10 Gerechte mitten in Sodom gegeben hätte, nicht irgendwo auf der grünen Wiese oder in Nazareth oder irgendeiner harmloseren Stadt, sondern in Sodom. Wer weiß, wie viel Unheil auf dieser Welt verhindert werden würde, wenn Christen Gottes Gegenwart in die Brennpunkte dieser Welt hineintragen würden, anstatt vor Schwierigkeiten und rauen Bedingungen ständig zu fliehen. Wer weiß, wie viel Unheil auf dieser Welt verhindert werden könnte. Es lohnt sich, diese Geschichte in dieser Weise nochmal wirklich tief auf sich wirken zu lassen. Was hier für eine Tür aufgestoßen wird, was es bedeuten kann, als gerechter Mensch an einem finsteren Ort zu leben und dort Vergebung zu erwirken für eine Stadt, die aus diesem Grund möglicherweise verschont wird. Jetzt Mose. Mehrere Texte, ihr könnt sie hiermit überfliegen. Da geht es dreimal um dieselbe Geschichte, dass Mose nämlich stellvertretend Buße tut für das Volk Israel. Und die Ausgangslage war die, dass Gott gesagt hat, es reicht mir mit der Sünde dieses Volkes, ich lösche das Volk aus und ich mache aus dir, Mose, ein neues Volk. Jetzt würde ich wahrscheinlich in der Situation sagen, was Besseres könnte mir nicht passieren. Denn das Volk wollte Mose umbringen an mehreren Stellen. Sie waren gegen Mose und gegen Gott. Sie wollten wieder zurück nach Ägypten, in die Sklaverei. Sie haben sich ein Götzenbild gebaut, um das anzubeten anstelle von Gott. Und Haufen solche Geschichten. Und für Mose war es in manchen Situationen lebensgefährlich. Und jetzt sagt Gott, ich erlöse dich von diesem Volk und ich mache aus dir ein neues Volk. Und hier heißt es jetzt, 2. Mose 32, Abvers 11, Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an, da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Oder 4. Mose 14, Vers 19 bis 20, vergib doch die Sünde dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Psalm 106, Vers 32, da gedachte er, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen, sein Erwählter, der trat in die Bresche vor ihnen, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Das erwähne ich nur mal nebenbei. Es gibt im Buch Hesekiel eine Stelle, wo Gott sich direkt wünscht, dass mal einer kommt, der, wo es heißt, der in die Bresche tritt, der die Lücken zumauert, der eintritt für das Volk, damit er es nicht vernichten müsste. Also hier merken wir die Herzenshaltung Gottes. Gott ist nicht so, der sagt, eigentlich habe ich Bock zu vernichten, aber da kam einer, der hat gebettelt und ich bin mal gnädig, sondern Gott sucht auf dieser Erde nach Leuten, die sich einsetzen für diese Welt, die stellvertretend für die Umgebung eintreten, damit er das tun kann, was er eigentlich tun will, nämlich zu vergeben und zu verschonen. Und hier ist es passiert mit einer ganzen Nation, weil Mose stellvertretend Buße getan hat. Er hat sich selbstlos hingegeben an das Volk, dass er Gott so sehr, und jetzt wird es krass, dass er Gott sogar anbietet, dass sein eigener Name aus Gottes Buch gestrichen wird, damit das ganze Volk gerettet wird. Und jetzt kommen wir in einen Bereich rein, der ist nicht mehr normal. Mose bittet, 2. Mose 32, Vers 32, kann man sich gut merken, da sagt er, und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus, damit stattdessen lieber das Volk gerettet wird. Also hier geht es nicht darum, dass er mal einen Nachteil in Kauf nimmt, sondern dass er aus Gottes Buch gestrichen wird. Das ist das, was Mose Gott vorschlägt, nur damit das Volk gerettet wird. Wenn das nicht stellvertretende Buße ist, dann weiß ich nicht, was es sonst sein soll. Liebe zu Gott und zu anderen Menschen wird in ausgereifter Form, glaube ich, dazu führen, dass man sich lieber selbst anstelle der anderen hingeben will, als dass die anderen draufgehen. Das ist ja was, was man im Natürlichen zum Beispiel merkt bei Eltern, die das für ihre Kinder tun würden. In Extremsituationen, hätten die meisten Eltern das Bedürfnis, dass lieber sie draufgehen als ihre Kinder. Das geht auch nicht Christen so. Also da merken wir, es gibt sowas auf dieser Welt, es gibt sowas in uns Menschen, dass sowas möglich ist. Hier ist es aber eben das Krasse, dass Mose dieses Gebet für ein Volk betet, das ihn am liebsten umgebracht hätte mehrmals. Und sie haben Götzen angefertigt und so. Also hier hat stellvertretende Buße eine Qualität und eine Intensität, die vom Himmel herkommt und nicht von der Erde. Hier legt Gott etwas in Menschen hinein, was in ihm selbst pulsiert, was in Gott selbst angelegt ist und das ist hier und dass er hier auf dieser Erde hervorbringen möchte, durch Menschen, die bereit dazu sind. Also dieses Level von stellvertretender Buße und stellvertretender Hingabe für diese Welt, das ist was, was eigentlich eine Eigenschaft Gottes selbst ist. Das werden wir gleich noch sehen. Gott selbst trägt diese Fähigkeit, dieses Bedürfnis in sich. Und in dem Moment, wo Menschen Gott lieben und in seine Nähe kommen und ihm ähnlicher werden, da dringt was durch, da kommt was durch von dieser Eigenschaft Gottes. Wir finden solche Beispiele immer wieder in der Kirchengeschichte. John Knox zum Beispiel, schottischer Reformator, der hat gebetet, gib mir Schottland oder ich sterbe. Wer von euch hat schon mal so gebetet, gib mir Deutschland oder ich sterbe? Oder gib mir das Erzgebirge oder es macht alles keinen Sinn. Und da merkt man so eine zerbrochene, leidenschaftliche Hingabe für Menschen, wo solche einzelnen Menschen beten auf eine Weise, als würde es um Leben und Tod gehen. Auf eine Weise beten, wo sie sagen, Gott, nimm lieber mich als die. Rette dieses Volk, vergib diesem Volk, besser ich gehe drauf als die alle. Und in dieser Weise geht es in der Bibel weiter. Paulus betet, er schreibt es hier in seinem Brief, nicht in Form eines Gebetes, aber er schreibt seine Herzenshaltung, die er in sich trägt. Römer 9, Verse 3 bis 4. Denn ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Paulus sagt hier dasselbe wie Mose im Grunde. Für sein Volk würde er lieber sich selbst opfern, als dass sie von Gott getrennt sind. Also krass formuliert, ich würde lieber selbst, ich glaube Luther übersetzt so, lieber selbst verflucht sein und von Gott getrennt sein, um meines Volkes willen, um Israels willen. Hier muss uns klar sein, es geht Mose und Paulus nicht darum, einfach mal hier auf der Erde früher zu sterben oder Nachteile in Kauf zu nehmen. Und dann in der Ewigkeit ist alles wieder gut, dann ist alles wieder hergestellt. Sondern sie wären bereit gewesen, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, Mose und Paulus wären bereit gewesen, ihre eigene Errettung und die Ewigkeit und ihre Nähe zu Gott herzugeben, damit ihr Volk gerettet wird. Und das, da krasser geht es eigentlich nicht. Das ist eine göttliche Qualität von Liebe, die man nur in der Kraft des Heiligen Geistes hervorbringen kann und die nur aus Gott selbst fließen kann in unser Leben. Da kann man sich natürlich fragen, wenn einer, und jetzt ist nochmal spannend drüber nachzudenken, wenn einer bereit ist, aus Liebe zu Menschen von Gott getrennt zu sein, wo bleibt denn da die Liebe zu Gott? Also ist vielleicht ein bisschen philosophisch formuliert, aber wenn ich bereit bin, von Gott getrennt zu sein, um der Menschen willen, wo bleibt da die Liebe zu Gott? Denn Jesus sagt, Was ist das höchste Gebot? Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also jetzt wird es ein bisschen spannend, das mal so zu durchdenken. Erstens, Gott von ganzem Herzen lieben, da kann es schon mal nicht bedeuten, dass ich von ihm getrennt sein will. Zweitens, wenn ich den Nächsten lieben soll wie mich selbst, wenn ich dann sage, sie sollen gerettet werden und ich nicht, liebe ich sie dann noch wie mich selbst. Hier wird es ein bisschen abenteuerlich. Dementsprechend, wenn man so rangeht, macht es eigentlich keinen Sinn, was Paulus sagt. Da würde es viel mehr Sinn machen, wenn er umgekehrt beten würde oder sagen würde, denn ich selbst, ich habe mir gewünscht, von meinen Brüdern getrennt zu sein, den Israeliten, für Christus, dessen das Reich ist und die Kraft und die Herrlichkeit oder so. Das würde eigentlich viel mehr Sinn machen, aufgrund der Gebote, die Jesus sagt, mit der Liebe zu Gott. Ich kann es mir nur folgendermaßen erklären. Es gibt eine Nähe zu Jesus, die uns so eins macht mit ihm, dass wir Anteil bekommen an seinen tiefsten inneren Empfindungen, die er hat, wenn er auf diese Welt schaut. Also, dass wir so eins werden mit Jesus, im Grunde unsere Liebe zu Jesus so tief geht, dass wir so nah an ihm sind, so wie die Rebe am Weinstock, so wie Jesus das sagt, wo seine Kraft durch uns fließt, wo sein Wesen und seine tiefsten inneren Empfindungen in uns durchsickern, die er hat, wenn er auf diese Welt schaut. Und in dieser inneren Nähe zu Jesus teilen wir sein Verlangen, alles, am liebsten auch uns selbst zu geben, damit Menschen gerettet werden. Das Bedürfnis nach Selbsthingabe wächst in dem Maße unserer Nähe zu Jesus. Ich sage es nochmal, das Bedürfnis unserer Selbsthingabe wächst in dem Maß unserer Nähe zu Jesus. Wir würden uns am liebsten als Opfer hingeben, wenn wir eins sind mit dem, der selbst das Opfer ist. Das ist nochmal ein Satz, den man sich vielleicht merken kann. Wir würden uns am liebsten als Opfer hingeben, wenn wir eins sind mit dem, der selbst das Opfer ist. Also sich wirklich hingeben zu wollen für andere Menschen, ist gerade ein Zeichen dafür, dass wir Gott schon mehr lieben als alles andere auf dieser Welt. Dass wir ihm so nahe sind, dass seine Herzenssehnsüchte zu unseren Herzenssehnsüchten werden. Und ich glaube, nur so kann man Mose und Paulus verstehen. Wenn wir dieses Bedürfnis der Selbsthingabe in dem Maße nicht haben und nicht kennen, und da bin ich voll mit dem Boot, dann zeigt das uns einfach nur, dass wir nie so eine innere Nähe zu Gott hatten, wie diese beiden Männer das hatten. Also wenn wir das lesen und sagen, wie kann man so beten? Also ich will lieber selbst verflucht sein und von Gott getrennt sein, als dass die draufgehen. Wenn wir merken, dass wir da eine innere Distanz haben oder zumindest sagen können, ich würde ja gerne, aber ich kann so nicht beten, ich kann so nicht empfinden, ich habe so eine Liebe für das Volk nicht, dass ich so beten könnte, dann zeigt es einfach nur, dass wir auch so eine Nähe zu Gott nicht haben, wie diese Männer das hatten. Dass wir wahrscheinlich noch nie so nah an Jesus rangekommen sind, um das so zu fühlen, was er selbst fühlt, wenn er auf diese Welt schaut. Das Bedürfnis nach völliger Selbsthingabe für Menschen ist die Folge völligen Einsseins mit Gott. Also wenn man sich so völlig hingeben will für Menschen, dann heißt das, dass man schon ziemlich sehr völlig eins ist mit Gott. Dass er durchdringt in unsere tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte. Denn Jesus selbst war bereit, von Gott getrennt zu sein. Und das ist der Punkt, um den es geht. Das, was Mose und was Paulus beten, das ist nicht einfach nur verrückt, sondern es ist das, wozu Jesus selbst bereit war und er hat es getan. Er war bereit, selbst von Gott getrennt zu sein, um unsertwillen. Er hat sich selbst geopfert, um seiner Feinde willen. Er hat sich selbst völlig hingegeben und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, wie Paulus in Philipper 2, Vers 8 schreibt. Wem war er gehorsam? Na, dem Vater, weil der Vater selbst das Bedürfnis völliger Selbsthingabe in sich trägt. Weil er selbst will, dass die Menschen gerettet werden und lieber sein eigener Sohn, er selbst letztendlich, ja, Gott ist dreieinig, nochmal ein Thema für sich, dass er selbst ans Kreuz geht, als dass die Menschen ans Kreuz gehen. Und Jesus war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, wo er getrennt war von Gott, um unsertwillen, als wir noch Sünder waren, sagt die Bibel. Nicht als wir schon gebettelt haben um Vergebung und gesagt haben, Gott, bitte vergib uns unsere Schuld. Und Jesus hat dann gesagt, okay, dann gehe ich für dich ans Kreuz. Sondern zu einem Zeitpunkt, wo ihn kein Mensch darum gebeten hat. Sondern wo die Menschen, für die er das getan hat, ihn dort hingerichtet haben. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es: Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist stellvertretende Buße. In der größten, reinsten und heiligsten und königlichsten Form. Das Kernelement des Evangeliums ist letztendlich stellvertretende Buße. Die stellvertretende Buße von Jesus höchstpersönlich. Deshalb wird auch ein Grundbedürfnis derjenigen sein und werden, die ihm nachfolgen, dass sie sich selbst, also dass sie selbst für die Schuld der anderen eintreten dürfen. Also ich habe es mit Absicht so formuliert. Es wird ein Bedürfnis derjenigen sein, die in die Nähe Jesu kommen, dass sie sich für die Schuld der anderen einsetzen dürfen. Nicht müssen. Gott zwingt keinen dazu. Aber es kann zu einem Bedürfnis von uns werden, vielleicht nicht in dem Maße wie bei Mose und Paulus. Ja? Vielleicht schon. Vielleicht gibt es hier Leute, die irgendwann beten, Gott, gib mir Deutschland oder ich sterbe. Gib mir den Libanon oder es macht alles keinen Sinn. Ja? Gib mir Syrien oder du kannst mich nach Hause holen. Und vielleicht kann es sein, dass einige von uns so beten werden, aber doch zumindest, wenn schon diese Gebete für uns zu krass sein sollten, dann doch zumindest beten, Gott, vergib ihnen ihre Schuld. Rechne ihnen ihre Sünde nicht an, so wie Jesus selbst am Kreuz hing und das für seine Feinde gebetet hat. Vergib ihnen ihre Schuld. Und dass es nicht nur ein spezielles Jesusgebet war, weil er konnte das ja, weil er war ja Gottes Sohn oder so, das sehen wir schon kurz danach, als Stephanus hingerichtet wird. Er wird gesteinigt und er betet genauso. Vergib ihnen ihre Schuld, sie wissen nicht, was sie tun. Und da wird einer hingerichtet und er sieht Gottes Gegenwart. Er sagt, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen. Und er ist eingenommen von Jesus, er schaut auf Jesus. Und was ist das Resultat davon, dass er auf Jesus schaut? Dass er betet wie Jesus, vergib ihnen ihre Schuld, die ihn gerade hinrichten. Und das wäre jetzt auch nochmal ein Thema für sich, wenn jemand betet, also wenn zum Beispiel Jesus betet, vergib ihnen ihre Schuld. Ich gehe davon aus, dass sein Gebet erhört wird. Ja? Das heißt, dass die Schuld vergeben wird von denen, die ihn dort gerade aktuell hinrichten, während er das betet. Und was bedeutet es, wenn Schuld vergeben wird und Schuld ihnen nicht angerechnet wird? Wie können wir als Menschen dann noch ihnen die Schuld weiterhin zuschreiben? Was bedeutet es, wenn wir beten, Gott, vergib ihnen ihre Schuld, vergib unseren Vätern ihre Schuld, unseren Vorfahren, vergib unserem Land, unseren Regierenden, unseren Nachbarn und was weiß ich wem, unseren Gemeindemitgliedern, vergib ihnen ihre Schuld. Sie wissen nicht, was sie tun, oder vielleicht wissen sie auch, was sie tun, ganz egal, aber vergib ihnen ihre Schuld, ich setze mich für sie ein. Was könnte es praktisch für einen Unterschied machen, was den geistlichen Zustand unserer Gemeinden, unseres Landes, unserer Umgebung, unserer Familien betrifft, wenn wir lernen würden, mit einzusteigen in das, was Jesus getan hat und das, was Jesus in voller Konsequenz gelebt hat. Wer weiß, was alles geschehen könnte, wenn wir uns diesem Thema annähern und wenn wir da in Tiefen vordringen, die uns vielleicht bisher verschlossen sind. Lasst uns Jesus suchen und lernen, auf diese Weise zu beten. Amen. Und ich will jetzt gleich nochmal beten. Jesus, wir sind so ein Stück weit fassungslos, wenn wir diese Texte lesen und mitkriegen, wie andere Leute vor uns gebetet haben. Und Herr, ich will dir sagen, ich will das ergründen und ich will das erfassen können, was die Leute, die vor uns waren, gebetet haben hier. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns dieses Thema nahe bringst, dass du uns dieses Thema lebendig machst. Und dass wir, wenn wir auf unsere Umgebung schauen, auf unsere Gesellschaft schauen und auch auf die Geschichte unserer Familien und unseres Landes schauen, dass wir lernen, so zu beten, wie du selbst gebetet hast, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns vertraut machst mit einer geistlichen Perspektive auf Schuld und auf Sünde. Herr, dass du uns rausholst aus allem menschlichen Denken, dass du uns rausholst aus allem menschlichen Suchen nach Rache und nach Vergeltung und aller Härte, die in uns ist. Dass du uns rausholst aus aller Missgunst und vielleicht auch Schadenfreude mit denen, die Gericht erleben. Herr, ich bitte dich, dass unsere Herzen erweicht werden von deiner Gnade und von deiner Selbsthingabe, von deiner Opferbereitschaft, dass wir bereit sind, wenigstens so zu beten wie du, Jesus. dass wir fähig sind, für die Schuld anderer einzutreten, dass wir fähig sind, uns unter die Schuld anderer zu stellen und vor dir um Vergebung einzutreten, Herr. Bitte führ du uns da hinein. Ich bitte dich, dass du vom Himmel her das in unsere Herzen legst und dass du uns vertraut machst mit dir selbst und mit deiner Gegenwart, Herr. Amen.